Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up.
Es ist Zeit für Football O'Clock. Es ist Folge Nummer 3 von Football O'Clock, dem neuen American Football Podcast mit echten NFL Insights und vor allem mit The One and Only, dem IPPP Tight End der Arizona Cardinals, Bernhard Zajkowicz. Freut mich sehr, Bernhard, dass du einmal mehr in der Leitung bist und dass wir uns ein klein wenig über alles unterhalten dürfen, was die Arizona Cardinals betrifft, was auch unser Thema der Woche betrifft, die OTAs, und was dann auch am Ende viele Userinnen und User-Fragen anbelangt. Pickepacke, volles Paket, aber erstmal Servus, Bernhard.
Hallo Martin, Servus.
Wie geht's dir in der Wüste?
Passt gut. Es wird jetzt echt heiß momentan. Also die letzten Trainings waren ein bisschen anders. Wir sind so an die 40 Grad rangekrochen. Und unser Training ist von 11 bis circa 12:30 Uhr. Also aber passt gut. Aber das Wetter climbt nach oben, die Temperaturen.
Ich werde da mal ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Meine allererste NFL-Partie, die ich sehen durfte, die hat sich im September 2005 zugetragen. Ja, lang, lang ist her, und es waren tatsächlich die Arizona Cardinals involviert gegen die St. Louis Rams, damals noch im alten Sun Devil Stadium, wo mittlerweile und damals auch schon die ASU auch zu Hause ist. Die Cardinals dann später in State Farm Stadium umgezogen in den neuen Prachtbau. Das Sun Devil Stadium, für all diejenigen, die es kennen, ein Outdoor-Stadium, wo man dann schön in der Sonne brütet. Und wir sind dort im September hingekommen mit unserer Reisegruppe und halt 35 Grad plus nicht gewohnt. Und bei der Eingangskontrolle sagt der Security zu uns, "You're not from here, right?" Und wir irgendwie so, how do you know? Vermutlich, weil wir alle schweißgebadet waren und die restlichen Arizonians eben nicht. Und haben ihnen dann gesagt, ja, wir kommen aus Europa und diese extrem trockene Hitze, das ist auch neu für uns. Und er so, naja, man merkt jetzt eigentlich schon, dass es wieder Herbst ist, weil es hat eben nicht 40 Grad plus. Und das war damals schwer vorstellbar. Okay, 40 Grad plus, deswegen, wie ist es, in so einer Monsterhitze tatsächlich auch Workouts vom Stapel zu lassen, Workouts an Start bringen zu müssen, Football spielen zu müssen?
Witzig, dass du das erzählt hast, weil ich habe genau dieselbe Erfahrung auch gehabt. Ich habe das Derby quasi Arizona gegen ASU eben angeschaut im Sun Devil Stadium. Und ich weiß nicht, welche Himmelsrichtung das ist, aber wir sind genau dort gesessen, wo die Sonne beim Untergehen halt genau drauf geschienen hat. Und da sind wir auch schön von 3 bis, glaube ich, 6 am Nachmittag schön in der Sonne gesessen und alle einen Sonnenbrand geholt, obwohl wir eingeschmiert waren und Kappen hatten und was weiß ich. Aber ja, gefährliches Stadion.
Und das ist für mich etwas, das ich nie ganz verstanden habe, dass nicht mehr Teams gerade im Süden auch versuchen, das zum wirklichen Heimvorteil zu machen. Diese Cold-Weather-Teams, Chicago und Green Bay, wo alle sagen, ach, im Dezember dorthin fahren oder im Januar, das tut richtig weh. Aber Miami, wo die gegnerische Mannschaft dann tatsächlich in der Sonne brüten muss, während die Dolphins an der eigenen schattigen Seitenlinie sind, ist was Cooles. Das hätte man bei einem Neubau in Phoenix, Glendale, wo auch immer, genauso gut mit einbeziehen können. Finde ich persönlich schade, dass das bei den Cardinals nicht passiert ist und dass man stattdessen in einem klimatisierten Dom spielt. Wie stehst du zu so einer Thematik? Cold, ja, Hot Weather Team und Advantage?
Ich glaube schon, dass das einen Riesenunterschied spielt. Ich glaube im Endeffekt bei uns, weil ich habe mir das auch schon oft gedacht, du trainierst da jeden Tag in der Hitze und hörst die ganze Zeit, ja, wir sind dann besser vorbereitet, weil wir können damit umgehen und all das. Und dann spielen wir aber in der Klimaanlage. Aber ich glaube, da geht es, um ehrlich zu sein, hauptsächlich um die Fans, dass halt das ein erträgliches Ereignis ist für dich, weil sonst ist halt wirklich, setzt man sich in die Sonne bei 40, 45 Grad, wenn es hochkommt, für 3 Stunden, oder schaut man es lieber daheim vorm Fernseher in der kühlen Klimaanlage. Deshalb, für die Fans macht es schon Sinn und wahrscheinlich auch für die Spieler, weil es manchmal, also wenn man einen schlechten Tag erwischt, wo es wirklich heiß ist, dann könnte es wahrscheinlich auch grenzwertig werden, inwiefern das noch sinnvoll ist, Sport zu machen in der Temperatur. Vor allem, wenn man bedenkt, zu welchen Zeiten halt NFL-Spiele gespielt werden. Die Early Games sind halt am frühen Nachmittag und da prallt es halt echt runter. Also das ist echt Dings. Aber ja, zur vorigen Frage. Es ist schon eine Challenge, aber so wie du schon gesagt hast, es ist die Dry Heat, also es ist nicht ganz so schlimm, wie wenn es in Florida oder so richtig heiß wird. Also letztes Trainingscamp waren wir in Tennessee, ein Joint Practice machen im Trainingscamp für eine Woche und da hatten wir 3 Trainings dort und das ist auf jeden Fall anders. Also das war mein Körper nicht gewöhnt, weil man dann einfach viel, viel mehr schwitzt, wenn es halt humid auch noch dazu ist, wenn es halt heiß ist. Also 35 Grad in Tennessee sind wahrscheinlich schlimmer als 45 Grad oder genauso schlimm in Arizona. Also es macht es ein bisschen leichter, weil es Dry Heat ist, aber natürlich eine Umstellung. Aber laut unseren Strength Coaches ist es ein Riesenvorteil, wenn man in Hitze trainiert, weil das irgendwelche Hormone stimuliert im Körper. Ich weiß nicht so ganz genau. Aber man bildet dann mehr weiße Blutkörperchen oder so und dann kann man mehr Sauerstoff transportieren und solche Sachen.
Es ist großartig, dass du das jetzt schon ansprichst und man merkt einmal mehr, mit dir kann man exzellent ins Plaudern kommen, was American Football anbelangt. Das werden wir über die nächsten Minuten, möglicherweise auch Stunden an dieser Stelle tun in Folge 3 von Football O'Clock. Der Aufbau ist wie immer dasselbe, den möchten wir auch die nächsten Male aufrechterhalten. Wir sprechen erst ein klein wenig über all das, was sich bei den Arizona Cardinals zuträgt, dann über unser Thema der Woche oder Thema dieser Episode, das sind die OTAs und danach werden dann noch ein paar Fragen von Usern, Hörerinnen und Hörern beantwortet. Without further ado, wir beginnen bei den Arizona Cardinals.
Die Arizona Cardinals.
Wollen wir über den Elefanten im Raum namens DeAndre Hopkins sprechen? Müssen wir fast.
Ja, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei.
Wir zeichnen diese Episode an einem Samstag auf. Erscheinen wird sie am Dienstag. Möglicherweise wird da die nächsten 2 Tage noch ein klein wenig was rauskommen zwischen, oder was Unstimmigkeiten zwischen Hopkins, der Cardinals-Organisation und dergleichen anbelangt. Fakt ist, DeAndre Hopkins wurde gestern von den Arizona Cardinals released. Heißt, man bekommt keinen Gegenwert für den 1er Receiver. Die Cardinals zahlen weit über 20 Millionen Dollar im kommenden Jahr dafür, dass DeAndre Hopkins nicht für die Cardinals Organization Football spielen wird, was per se schon mal absurd ist. Aber plauder du mal ein klein wenig aus dem Nähkästchen. Wie war das für dich, als du die News bekommen hast, Hopkins, kein Cardinal mehr?
Ein bisschen geflasht war ich schon, um ehrlich zu sein. Ich meine, wir haben vor dem Draft schon über dasselbe Thema eigentlich geredet. Was wird passieren mit ihm und wie wird das Ganze jetzt enden quasi oder weitergehen. Aber ja, dass dann einfach so von heute auf morgen released wird, habe ich nicht damit gerechnet, um ehrlich zu sein. Ich denke mal, dass das die, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das die beste Entscheidung fürs Team war und quasi mit den Zielen übereinstimmt vom Front Office und den Coaches und wem auch immer. Aber ja, für mich persönlich, ich war auf jeden Fall geschockt. Also geschockt nicht. Ich habe damit gerechnet, dass jetzt irgendwas passiert. Aber ja, dass er einfach so released wird, habe ich jetzt eigentlich nicht damit gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber ja, da sieht man wieder, so schnell kann es gehen und irgendwie keiner ist sicher da in der NFL.
Lass uns ein klein wenig über den Typen, DeAndre Hopkins, sprechen. Du hast ihn doch 2 Jahre auch miterleben dürfen. Wie ist der im Lockerroom? Wie ist der auch am Feld? Was fällt dir als erstes ein, wenn du ihn beschreiben müsstest?
Baller. also er ist eigentlich sehr laid back und easy to talk to und er ist auch nicht abgehoben oder so. Also er war einer der ersten, die auf mich zugekommen sind und halt einfach ganz normale Fragen gefragt hat, interessiert war und war auf jeden Fall ein wertvoller Teil für dieses Team, genau aus diesen Gründen. Plus obendrauf, er ist ein richtig guter Footballspieler. Also so im Training und so ist er nie, also er war so ein Typ, der im Training nie so herausgestochen ist. Natürlich von Zeit zu Zeit, wenn er da im Warm-up seine One-Hander macht und dann im Training das eine oder andere große Play. Aber wo er wirklich aufgedreht hat, war eben im Spiel dann. Und das zeichnet ihn, glaube ich, schon aus, dass er so ein Typ ist, der das dann einfach einschalten kann, quasi den Flip the Switch und auf einmal ist er DeAndre Hopkins, weißt du, wie ich meine? Also, aber ich glaube, off the field, cooler Typ, on the field, absoluter Baller, so würde ich ihn beschreiben.
Hat die letzten Jahre in Arizona nicht immer so performen können, wie er wollte. Das hat einerseits mit der Suspendierung zu tun gehabt, andererseits auch mit Verletzungen. Aber wenn man sich einfach die Vita bisher in der NFL ansieht, dann ist das mehr als nur beeindruckend. 10 Jahre und fast 11.298 Yards das Ganze mit 853 Catches. Das sind die meisten Catches, seit er in die Liga gekommen ist, die zweitmeisten Receiving Yards. Das ist eine Hausmarke. Das ist jemand, der, wenn man dieses Gas in the Tank dann auch Sprachbild verwenden möchte, noch sehr viel über hat, bin ich mir sicher. Jetzt ist das, du hast auch den Schock angesprochen, das ist alles noch relativ frisch, aber er hat in diesem Podcast, wo er unter der Woche zu Gast war, auch angesprochen, mit welchen Quarterbacks er sich vorstellen könnte zu spielen oder von wem er gerne Bälle fangen würde. Wie registriert man dann auch als Mitspieler, als Teamkollege solche Geschichten, dass der Spieler, der noch am Roster ist, der noch nicht released worden ist, aber schon darüber fabuliert, mit wem er eigentlich ganz gerne spielen würde?
Ja, recht wie. Ich glaube, das hat sich die letzten Jahre irgendwie so entwickelt. Ist mir vorgekommen, dass vor allem solche Namen im Sport nicht mehr davor zurückscheuen, wirklich eine ungefilterte Meinung in den Medien rauszugeben. Auch wenn das vielleicht bedeuten würde, dass man das Team vielleicht ein bisschen schlechter darstellt oder Teamkollegen. Aber ja, keine Ahnung, natürlich ist interessant. Man hört schon zu und so, aber man nimmt es dann auch irgendwo nicht zu ernst. Also ich habe jetzt, als ich das gehört habe und er Kyler Murray nicht genannt hat, habe ich mir jetzt nicht im selben Gedanken gedacht, der wird wahrscheinlich nicht mehr bei uns spielen. So ein zweischneidiges Schwert wahrscheinlich. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und ich finde es auch, glaube ich, eigentlich ganz gut, dass wenn man einen Namen im Sport hat, dass man dann nicht davor zurückscheut, wirklich zu sagen, was abgeht. Weil wenn man schon so einen Status hat, dann kann man davon auch Gebrauch machen, glaube ich.
Ich werde es hier in jedem Fall ersparen, jetzt aufzulisten, von welchen Quarterbacks du gerne Bälle fangen willst, weil du wahrscheinlich dann auch sagen würdest, egal von welchem Quarterback, Hauptsache der Ball kommt in meine Richtung, nachdem du da auch ein klein wenig diplomatisch unterwegs bist. Aber wenn wir versuchen, den Fokus jetzt tatsächlich auch in die NFL-Breite zu richten und einfach mal uns vorstellen, wo der Andrew Hopkins gut hinpassen könnte. Was wäre so für dich ein Fit, Scheme-Fit, Team-Fit, vielleicht auch Contender-Fit, wo du glaubst, das könnte ihn happy machen? Und letztlich geht es bei allen Footballspielern darum, den Ring zu holen, die Lombardi zu stemmen. Wo glaubst du, könnte er das am ehesten realisieren?
Ja, und da war er auch sehr deutlich, also das hat er ja auch so gesagt, dass er jetzt am Ende seiner Karriere auf jeden Fall nur noch ein Ziel hat. Ich finde drei Teams recht interessant. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, welche Quarterbacks er genannt hat. Seinen Lieblingsquarterback hatte, den habe ich mir gemerkt, den Josh Allen, und die Buffalo Bills finde ich eigentlich recht interessant. Die haben zwar den Dawson Knox und jetzt den Kincaid gedraftet als Tight Ends, also sind zwei richtig gute Passcatcher, und sie haben auch Stephon Diggs. Aber weil du Scheme angesprochen hast, ich glaube, für die DeAndre Hopkins gibt es jetzt nicht so wirklich ein Scheme-Fit oder nicht. Ich meine, wo er spezialisiert drinnen ist, sind 50-50 Balls, und die Möglichkeit, solche zu fangen, gibt es bei jedem Team. Also die Buffalo Bills haben einen guten Roster in der Offense. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das Front Office da Geld dafür ausgeben will oder Ressourcen freimachen will quasi. Aber könnte ich auf jeden Fall sehen, vor allem weil er eben gemeint hat, ja, das ist mein Lieblingsquarterback und mit dem würde ich sehr, sehr gerne zusammenspielen. Also kann ich mir schon vorstellen, dass wenn Josh Allen da auch ein Wort einlegt und so, dass dann das passieren könnte. Anderes interessantes Team finde ich die Ravens. Lamar Jackson mit einem guten Quarterback, sie haben immer gut performt, die letzten Jahre eigentlich, wenn Jackson healthy war. Sie haben jetzt Odell gesigned, guter Freund von ihm. Und ja, sonst haben sie nicht so wirklich einen outstanding Receiver. Deshalb, da wäre auf jeden Fall Platz für ihn. Und ja, so ein Mismatch wie Odell, so ein Mismatch wie Hopkins kann man natürlich in jeder Mannschaft gebrauchen, einfach weil es dann die anderen Receiver besser macht, die anderen Passcatcher wie Mark Andrews besser macht und auch das Leben für den Quarterback leichter macht, wenn man einen dritten und sieben hat und man weiß, man braucht's, und dann wirft man dorthin. Sowas bei uns zumindest die letzten Jahre immer. Man hat immer gewusst, wo der Ball hingeht bei dritter und sieben. Ja, voll. Und dann eine andere, also mein dritter Guess sind die Cowboys. Einfach nur wegen, weil sie halt auch nicht so wirklich Depth haben als Receiver. Ich glaube, die könnten wen benötigen, und keine Ahnung, könnte ich mir einfach sehr gut vorstellen, dass der da hingeht und sich wohlfühlt, vor allem auch. Das sind so meine drei Teams.
Jede einzelne Stationen hätte was für sich. Das ist auch perfekt argumentiert gewesen. Der Vollständigkeit halber, die fünf Quarterbacks, mit denen sich DeAndre Hopkins vorstellen kann, auch zu spielen oder von ihnen Bälle zu fangen. Das hat er im I Am Athlete Podcast erwähnt und auch in dieser Reihenfolge, und auch die Reihenfolge an sich ist schon mal total spannend. An der 1 Josh Allen von den Bills, an der 2 Jalen Hurts von den Eagles, an der 3 erster amtierende Super Bowl Champion mit Mahomes und den Chiefs, an der 4 Lamar Jackson von den Ravens und an der 5 Justin Herbert von den Chargers. Und das Spannende ist ja auch, nachdem er von den Cardinals bezahlt wird und mächtig Kohle kassiert 2023, ohne für Arizona zu spielen, würde er potenzielle Teams dann auch sehr billig zu stehen kommen, beziehungsweise mit einem Einjahresvertrag und vielleicht auch möglicherweise einem Incentive-laden Deal sicher in Anführungszeichen für seine Verhältnisse relativ günstig kommen. Was mich dann gestern, ich glaube, auf Twitter noch nicht gewundert hat, aber was mir aufgefallen ist, J.J. Watt hat sich sofort zu Wort gemeldet auf Twitter und hat geschrieben, ich zitiere, DeAndre Hopkins still has the best hands in the league. Wir werden noch auf gute Hände und was da alles reinspielt im Laufe der Saison und unserer Podcast-Season zu sprechen kommen. Aber wenn du im Training mit ihm bist und der Switch vielleicht noch nicht angeschalten worden ist und ihn dann im Spiel siehst, beschreib mal diese Hände von DeAndre Hopkins und was er alles damit machen kann, dass J.J. Watt, der ja doch sehr, sehr viel Football gesehen hat, zu so einer Aussage kommt.
Man muss dazu sagen, J.J. Watt hat auch sehr, sehr lang mit ihm gespielt. bei zwei Teams, aber es ist witzig, weil ich habe ein paar Freunde, es gibt so richtige Mythen um die Hände von DeAndre Hopkins. Zum Beispiel ein Freund hat mich gefragt, in meinem ersten Jahr, stimmt das, dass DeAndre Hopkins so große Hände hat, dass er in keinen Handschuh reinpasst und die größten Handschuhe sogar unten am Anfang aufschneiden muss, dass er reinpasst. Es ist ganz witzig. Aber ja, ganz klar, ich meine, man muss nur seine Highlights einschalten und da sind Catches dabei, wo man sich denkt, okay, das war jetzt Glück. Dann kommt der nächste Catch, der genauso war. Man denkt, puf, war das wieder Glück? Und dann kommen noch 10 oder 15 solche Catches und man denkt, okay, der macht einfach solche Catches. Und das ist auch der Grund, warum DeAndre Hopkins DeAndre Hopkins ist, weil er ist nicht der Schnellste, er ist nicht der Quickest, er ist nicht der beste Route Runner, sondern er gewinnt einfach, so wie ich vorher gesagt habe, diese 50-50 Balls, also wo einfach der DB eine genauso gute oder fast genauso gute Chance auf den Ball hat wie er, aber er kommt halt irgendwie mit dem Ball immer runter, oder nicht immer, aber öfter als 50-50, und das zeichnet ihn halt aus. Also ich glaube, ob er die besten Hände in der Liga hat, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal ja, weil JJ Watt mehr Football gesehen hat als ich, aber er hat auf jeden Fall ausgezeichnete Hände und eben diese 50-50 Balls, das ist das, was ihn so auszeichnet und wertvoll macht.
Jetzt ist gestern mit dem Release von DeAndre Hopkins dann auch wieder die alte Leier losgegangen, die du wahrscheinlich eh nicht mehr hören kannst, sofern du sie an dich heranlässt. Okay, die Cardinals sind jetzt im Full-Tank-Mode, die Cardinals sind der große Favorit auf den First Overall Draft Pick im 2024er NFL Draft. Wie nimmst du die Stimmung rund um die Arizona Cardinals jetzt vor dem Minicamp, vor dem Training Camp, vor der Saison 2023 wahr?
Ja, für mich ist das immer ganz interessant zu hören von außen, weil ich persönlich das irgendwie nicht so mitbekomme, obwohl ich direkt hier beim Team und direkt in Arizona bin. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so viel fernschaue oder die Nachrichten generell nicht so verfolge. Aber also von meiner Perspektive aus, von der In-Team-Perspektive, die Trainings fühlen sich gut an. Natürlich, man merkt, es ist ein neues System, neuer Coach, neue Culture, die versucht wird, hier einzuführen. Aber es fühlt sich irgendwie ganz gut an, weil jeder am Lernen ist und jeder steigt da voll aufs Boot irgendwie, kann man so sagen. Oder so fühlt sich zumindest an. Also auch die Veteranen und Teamleader sind da voll dabei und investiert. Deshalb für mich fühlt sich jetzt auf keinen Fall an, als würde das ganze Team denken, okay, ja, Zach, dieses Jahr werden wir alles verlieren, aber dafür haben wir dann einen guten Pick. Was man aber schon sagen muss, wir wissen alle, dass wir jetzt quasi erst lernen. Wir werden gegen gewisse Teams einen Schritt hinten nach sein. Ich meine, Teams wie Kansas City Chiefs oder so, die halt jetzt wirklich einen etablierten Head Coach haben, etablierten Quarterback haben, ihre Starspieler für Jahre jetzt halten konnten und eingespielt sind. Natürlich ist man da einen Schritt hinten nach. Deshalb, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir jetzt als Team zusammenfinden und quasi der Coach uns da in eine Richtung ziehen kann, dass wir dann alle gemeinsam für dieses Ziel arbeiten. Aber es ist uns allen bewusst, dass das eine schwere Saison wird und keiner rechnet jetzt damit, dass wir an die Field gehen oder so die ersten 10 Spiele, aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir halt jetzt als Team besser werden und es fühlt sich auf jeden Fall nicht so an, als würden wir purposely verlieren wollen und unter Anführungszeichen tanken, sondern wie so eine Lernphase quasi, jetzt kann ich mal sagen.
Und das ist in der NFL auch so unfassbar schwer. Es gab gerade diese Tage in den Weiten des Internets an für mich eher schwachsinnigen Kommentar, dass die NFL eine Draft Lottery brauchen würde, wie in der NBA, wie in der NHL. Und natürlich ist das dann ein Event, der in diesen beiden Ligen in der Offseason dann auch noch ein klein wenig Spannung hinzufügt, gerade wenn irgendwie so diese Generational Talents dann am 1er-Pick dann auch entsprechend warten. Aber gerade letztes Jahr hat man wunderbar gesehen, dass Tanken einerseits nicht möglich ist und dann auch gar nicht gewollt wird, dass die Texans es selbst in der Hand gehabt hätten, den First Overall Draft Pick zu haben und dann aber die Partie gewinnen, um die Chicago Bears dann über sich zu heben. Das ist schon extrem spannend und weiß noch sehr genau, wie damals auch die New Orleans Saints unter Sean Payton, neues Regime mit, glaube 50% des Rosters komplett ausgewechselt, auch von allen als heißer Kandidat beschrieben worden sind, den First Overall Draft Pick des Folgejahres zu haben. Und diese Saints waren dann wahrscheinlich die Story der Saison und eine absolute Revelation. Und es kann dann auch sehr schnell in die Gegenrichtung gehen. Deswegen werden die Spiele gespielt. Deswegen werden wir uns im August und September dann auch dieser Thematik annähern. Möchte mit dir aber noch einmal kurz zurückblicken. Das letzte Mal, als wir uns an dieser Stelle hören durften bei Football O'Clock, das war direkt nach dem NFL-Draft. Da hat es noch ein paar Tage gedauert, bis auch der Schedule der Saison 2023 released worden ist. Und auch dort war schon klar, die Arizona Cardinals werden nicht unbedingt Primetime-Darlings sein. Sind jetzt eine von vier Franchises, die kein einziges Primetime-Spiel bestreiten werden. Houston, Atlanta und Indianapolis sind die anderen. Atlanta und Indianapolis haben zumindest Overseas-Auftritte, wo man dann in einem eigenen auch Zeit- und Spielfenster die Partien absolvieren darf. Gerade hiesige Fans freut es natürlich immens, dass die Colts mit Bernhard Reimann ein Gastspiel in Frankfurt geben werden. Als das Schedule rauskam, wie ging es dir damit? Tangiert dich das? Oder ist das wurscht, weil es eh immer nur darum geht, von Woche zu schauen, zu blicken?
Also für mich als Spieler natürlich sind so Primetime-Spiele geil, weil man weiß, dass das ganze Land zuschaut, aber im Endeffekt ist es dann auch irgendwo egal für einen als Spieler. Aber das habe ich schon die letzten Jahre auch gemerkt, dass auch hier in den amerikanischen Medien die Cardinals jetzt nicht so oben stehen. Es hat natürlich damit zu tun, dass über die letzten Jahre jetzt nicht so viel guter oder haben halt jetzt nicht so viel gewonnen. Man hat aber gemerkt, als wir vorletztes Jahr diese gute Saison hatten, dass dann eben im nächsten Jahr, da hatten wir einige Primetime-Spiele, Monday Night Football in Mexiko waren wir. Es kommt halt immer darauf an, wie man performt. Das ist auch in Ordnung so. Als Spieler selber ist jetzt eigentlich egal.
Wir belassen es mal dabei und bewegen uns, nachdem wir schon fast eine halbe Stunde über die Arizona Cardinals plaudern durften, in Richtung des Themas der Woche. Der sperrige Begriff OTAs, den wir sezieren werden. Das Ganze jetzt. Football O'Clock wird präsentiert von der Dinsler Kaffeerösterei. Dinsler. Das ist Espresso in Perfektion. Damit du diese Perfektion auch zu Hause genießen kannst, gibt es für einen oder eine angehende Barista ein halbes Kilogramm beste Espresso-Bohnen zu gewinnen. Teile diese Folge von Football O'Clock via Instagram-Story oder Feed und tagge dabei Dinsler Café via Dinsler _ Kaffeerösterei und mich via @MartinPfanner. Alle Infos zu den tollen Produkten aus dem Hause Dinsler gibt es unter www.dinsler.de oder in den Shownotes dieses Podcasts. Dinsler, Espresso-Genuss für Football-Fans.
Das Thema der Woche.
OTS, Bernhard, das ist etwas, das ab April, Mai, Juni de facto in aller Munde ist. Das aber viele, vielleicht auch Casual-Football-Fans, nicht unbedingt verstehen, nachvollziehen können, was da wirklich passiert. Deswegen wollen wir das mal ein klein wenig deciphern. Was sind OTAs?
OTAs steht für Organized Team Activities. Es ist zu 90% freiwillig, auf dem Papier. für die meisten Spieler ist es mehr oder weniger Pflicht, wenn man im Team sein will quasi, oder sich eine Rolle erspielen will. Aber eigentlich ist nur das Minicamp mandatory, also Pflicht, am Ende der OTAs. Aber ja, was sind OTAs? OTAs ist quasi ein herabgestuftes Trainingscamp dann im Endeffekt. Also man hat keine Pads an, man hat nur eine bestimmte Zeit pro Tag, wo man draußen sein darf. Das wird mehr und mehr, umso länger die OTAs gehen. Also am Anfang hatten wir 4 Stunden, vorm Draft hatten wir, glaube ich, 4 Stunden pro Tag, wo die Coaches quasi unseren Schedule voll machen konnten, 4 oder 5. Und jetzt sind es 5 oder 6, also bisschen länger. Das Training ist jetzt eine halbe Stunde länger. Wir haben jetzt Helme auf. Wir gehen jetzt gegen die Defense. Also es ist Full Speed und wir laufen Football Plays und wir gehen gegeneinander mittlerweile. Aber es ist halt dann doch noch nicht normales Football, weil wir keine Pads anhaben. Und also es ist nicht Full Contact auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall competitive mittlerweile. Und ja, also es ist hauptsächlich above the neck Focus, sagen sie hier immer. Also es ist mehr mental als körperlich, was auch ganz gut ist, weil im Endeffekt befinden wir uns immer noch in der Offseason und jeder will seinen Körper ready kriegen für die nächste Season. Manche Spieler kommen noch zurück von irgendeiner Injury oder arbeiten noch an einer Injury. Also ja, man versucht healthy zu bleiben, aber trotzdem das Playbook zu lernen, was vor allem in unserer Situation jetzt sehr, sehr wichtig ist. Mit dem neuen Defensive Coordinator, neuen Offensive Coordinator, generell neues Scheduling vom Training, weil wir einen neuen Head Coach haben. Also ja, es ist, lern das System, lern die Culture, aber trotzdem auch ein bisschen competitive.
Du hast die vielen neuen Coaches schon angesprochen. Jonathan Gannon natürlich, der neue Head Coach, Drew Petzing, der neue Offensive Coordinator, Nick Rallis, der neue Defensive Coordinator. Da sind so viele moving bits and pieces, dass es sicher nicht verkehrt ist, gerade auch für dich als Spieler bei diesen OTAs, dann auch permanent anwesend zu sein. Und das ist auch per Collective Bargaining Agreement zwischen den Ownern und der NFL-Spielergewerkschaft minutiös quasi geregelt, wie lang, wie oft, wie viel dieser OTA stattfinden dürfen. Aber wer koordiniert die? Geht das tatsächlich vom Head Coach aus? Sind das die Position Coaches, die das organisieren? Wie geht das? Du gehst in die Offseason, kriegst du dann auf einmal am Plan oder anders gefragt, wie weißt du, wann, wo, was, wie stattfindet?
Also grundsätzlich geht alles vom Head Coach aus. Wie wir wissen, wann wir wo. Also man kriegt am Anfang der OTAs kriegt man einen Letter quasi, also eine E-Mail, wo dann eben steht, okay, da und da sind Medicals und halt da ist Report Day, wenn man kommen will quasi. Und dann von Tag zu Tag kriegen wir das halt updated auf unserem Handy. Und dann wissen wir immer, okay, keine Ahnung, um 8 Uhr ist ein Specialty-Meeting. Und ja, und das Training selber dann ist auch vom Head Coach gestaltet natürlich. Natürlich in Absprache wahrscheinlich mit seinen Coordinatoren und Assistant Coaches. Und ja, also wir haben dann eine Periode individual und so. Also ist ganz normales Football-Training, also man hat Warm-up und Individuals und so, die sind geleitet von den Assistants und dann, wenn man eben zusammengeht, dann übernehmen eben die Koordinatoren, also Offensive Coordinator und Defensive Coordinator, callen die Plays und die Assistant Coaches sind dann quasi für die Einwechslungen verantwortlich, also die sagen dann, ja, hey, Psycho, geh rein
Muss man vielleicht auch mal anführen, dass sein Rufname eigentlich Psycho ist und ich wahrscheinlich der Einzige bin oder einer der wenigen, der wirklich hartnäckig auch versucht, on a first name basis auch entsprechend zu sein. Aber wenn wir auf diese OTAs und dann vielleicht auch im Speziellen auf deine Position, die des Titans blicken. Der Titan Room, der Arizona Cardinals hat auch nach dem Draft nochmal ein klein wenig Zuwachs bekommen. Mittlerweile sind 7 Titans offiziell am Roster und wer weiß, wer da vielleicht noch hin und her konvertiert wird oder was da auch alles experimentiert wird. Aber wie ist gerade für den Titan Room der Plan dieser OTAs? Wie muss man sich das vorstellen?
Wie meinst du jetzt genau, der Tagesablauf oder?
Genau, gibt es für die Titans einen spezifischen Ablauf? Gibt es für die Offensive Linemen einen spezifischen Ablauf? Gibt es für die Wide Receiver einen spezifischen Ablauf? Mhm. Und wenn ja, wie unterscheidet sich der von den Titans beispielsweise von den anderen Passcatchern?
Also Offense ist eigentlich alles gleich. Das Einzige, was unterschieden ist, ist, wenn wir liften, also wir haben einen Lift pro Tag, die O-Line, also die Big Guys, liften vor uns. Die liften vorm Training und wir liften nach dem Training. Und sonst unterscheidet sich es eigentlich. Also das Indy, was ich angesprochen habe, das ist Individual Drills quasi. Da wird immer in die Position Groups aufgeteilt. Also die Titans sind dann untereinander, die O-Line ist untereinander, die Receivers sind untereinander. Das ist unterschiedlich, weil wir natürlich alle an irgendwas anderem arbeiten müssen. Und sonst, also Meetings sind eigentlich auch sehr gleich, weil wir immer anfangen mit einem kompletten Offense-Install und Trainings-Review-Meeting. Und wie viel Zeit dann noch überbleibt von der Meeting-Zeit, nachdem der Drew quasi das Meeting gemacht hat, ist dann im Position Group Meeting, also wo wir dann mit unserem Coach sind und die O-Line ist mit ihrem Coach und die versuchen das dann halt nochmal spezifischer oder wir schauen uns dann halt immer für den kommenden Tag, also das ist vorm Training alles, die Meetings und wir schauen uns dann, okay, wir haben heute eine Sail Route, einen 10-Yard-Out Route, wie wollen wir das laufen gegen die Coverage und wie sieht er quasi unsere Technik? Also solche Einzelheiten werden dann mit dem Position Coach besprochen, weil es, wie gesagt, wenig Sinn macht, dass die O-Line, dass der Left Tackle hört, wie man einen 10-Out läuft oder so.
Aber beschreib mal diese Progression und American Football ist wahrscheinlich der Sport unter all den prozessbasierten Sportarten, wo es am ehesten darauf ankommt, dass es Progression gibt, dass es diesen Process gibt, dass es diese Entwicklung gibt. Wie ist das, zum ersten OTA zu kommen und wie ist es mittlerweile jetzt zu fortgeschrittener Stunde und auch noch mehreren Wochen OTAs? Wie würdest du diese Entwicklung beschreiben?
Also Playbook-mäßig am Anfang natürlich erstmal die Basics und wie nennen wir Sachen. Es ist immer ganz wichtig im Football dieselbe Sprache zu sprechen, sagt man immer, weil jeder Coach dann irgendwas bisschen anders nennt und die Plays sowieso anders heißen und Formations und all das. Aber dass man eben, okay, wenn man eine Three-Tech, also wenn man einen D-Liner blocken will, wie nennt man das? Also wenn man ein Double-Team mit dem Tackle hat, wie nennt man jetzt diesen Block? Und solche Sachen muss man halt auch alles erstmal lernen. Also das ist ganz am Anfang. Und dann wird das immer mehr selbstständig. Also das ist das Ziel über die Zeit. Also jetzt letzte Woche zum Beispiel, letztes Training Donnerstag, hatten wir die erste Call-It-Period, heißt das. Was quasi ein Spiel simulieren soll, unter Anführungszeichen, weil es halt ohne Pads und all das, aber rein vom Mentalen her, also die Spieler wissen nicht, was für Plays gespielt werden im Training. Also wir haben kein Script, keine Liste von den Plays bekommen, sondern man weiß einfach nur, okay, wir haben, sage jetzt 15 Plays und in diesen 15 Plays kriegst du jetzt persönlich 5 Reps. Und dann sagt der Coach halt, okay, du bist jetzt am Feld und dann hörst du das Play das erste Mal aus dem Mund vom Quarterback und musst halt auflinen, was natürlich in der ersten Woche von den OTAs unmöglich gewesen wäre, weil keiner das Playbook so gut gekonnt hätte. Aber ja, also das ist so die Progression. Also jetzt mittlerweile sind wir quasi schon so weit, dass wir das umsetzen können. Also ja.
Einerseits das Umsetzen, aber was mich immer so fasziniert, ist, dass im American Football und gerade bei NFL-Franchises ja nichts dem Zufall überlassen wird und natürlich auch die Off-the-Field-Dinge versucht werden zu kontrollieren. Und da gibt es dieses große Thema Nutrition. Da werden wir im Laufe der NFL-Saison 2023 noch einmal gesondert auch als Thema der Woche darauf eingehen. Möglicherweise werden es auch mehrere Unterthemen werden. Aber wie wird auch dieser Prozess gesteuert? Du hast die Lifts angesprochen, du hast den On-Field-Stuff angesprochen, den Install der Plays, aber wie wird auch Ernährung und den Körper wieder in Football-Shape zu bringen von den Cardinals koordiniert?
Also angefangen, also es wird natürlich getestet, also hier haben wir keine okay, was ist dein Max Squat oder was ist dein Max Deadlift? Also sowas haben wir nicht, aber wir haben so Force Plate Jumps, also wo sie halt quasi dich filmen von allen möglichen Winkeln und dann springst du so hoch du kannst und dann von dem Film versuchen sie dann halt zu evaluieren, okay, dein linkes Bein ist stärker oder dein Knie knickt ein bisschen rein beim Landen und davon wird dann eben gecoacht oder wird dir gesagt, okay, das könntest du da versuchen, sprich mal mit dem Trainer, sag, der soll dir ein paar Übungen geben dazu und das. Wir hatten einen DEXA-Scan, das ist so ein Full-Body-Scan, wo sie halt sagen, also die Körperkomposition herausfinden und davon wird dann wieder gesagt, okay, wir hätten dich gern ein bisschen leaner oder nimm ein bisschen zu, oder dein Gewicht ist gut, aber über die nächsten 2 Monate könntest du noch ein bisschen Fett eben verlieren. Solche Sachen werden natürlich evaluiert. Jetzt bezüglich Off the Field haben wir so Vorträge quasi, also von unseren Strength Coaches und Trainern. Trainer hier ist Physio. Also von denen haben wir so Vorträge, die uns dann eben sagen, wie wir bestmöglich unser Umfeld zum Beispiel beim Schlafen gestalten könnten oder wie wir unsere Ernährung bestmöglich einstellen könnten. Aber im Endeffekt ist es dann einem selbst überlassen, weil, also wir haben Nutritionists und so, aber du musst persönlich zu ihnen hingehen und sagen, hey, kannst du mir helfen? Ich will 2% Körperfett verlieren oder ich will 3 Kilo zunehmen, wie mache ich das am besten und solche Sachen. Aber ja, wir haben so Vorträge, wo sie uns halt sagen, wie wir das am besten machen könnten. Bezüglich Schlaf, im ersten Jahr kriegt man, es gibt so Sleep Number Beds, heißt es, die gibt es hier drüben, die ist halt irgendwie so ein Intelligent Bed quasi, kann man sagen. Also das misst quasi, wie tief du schläfst und ob du oft aufwachst, wie viel du dich bewegst und ganz viel so Dings. Und das kriegt man als Rookie in der NFL sehr, sehr viel billiger. Also das, solche Sachen halt, keine Ahnung. Aber ja, zu 50% würde ich sagen, ist auf einem selber, dass man das macht. Weil Essen kriegt man ja in der Facility, wenn man trainiert. Deshalb, das ist eh schon abgedeckt, eigentlich mehr oder weniger. Aber also Schlaf und so ist auf einem selber.
Ich möchte in einem anderen Mal auch auf die Cardinals Facility eingehen. Es gab ja die Umfrage, die anonymisierte Umfrage der NFLPA, wo alle Spieler über die Qualität des Essens und des Strength Programs beziehungsweise Strength oder Lift Rooms abstimmen konnten und viele andere Parameter. Und da sind die Cardinals dann sehr unterdurchschnittlich unterwegs gewesen. Das soll uns aber tatsächlich zu einem anderen Zeitpunkt auch okkupieren. Mich würde viel, viel eher interessieren und das ist ja auch für viele Fans spannend, gerade wenn es für die Veterans aus der Organisation rausgeht und die paar Wochen, vielleicht auch Monate, die einem vergönnt sind, wo man dann eben nicht in der Facility ist, da gibt es ja natürlich auch total viele, die sich gehen lassen, die dann, das liest man dann auch immer wieder vor dem Training Camp, out of shape ins Camp kommen. Andere wiederum haben sich mit Personal Trainer dann 5 Kilogramm zusätzliche Muskelmasse auftrainiert, weil das natürlich in einer Offseason so einfach geht. Jetzt warst du auf Heimaturlaub zwischen Ende der Saison und Beginn der OTAs und natürlich, wenn man dann auch Familie, Verwandte besucht, kann man vorstellen, lässt man sich es auch mal gut gehen. Wie war das dann, zurückzukehren, diese Leistungstests zu machen? Hieß es dann, hoppla, da gab es aber vielleicht auch den Kärntner Rheinling zu viel beim Urlaub zu Hause bei den Großeltern? Oder war das nahtloses Anknüpfen an das Ende der Saison?
Ja, da ist schon verlockend immer, wenn man bei der Oma ist und so. Aber nein, das hat alles gepasst. Also bei diesem Texas Scan zum Beispiel, den ich davor angesprochen habe, da war ich in meiner Weight Class, also die Titan, also ich bin der schwerste Titan, ein anderer ist meine Size und der hatte dann halt mehr Körperfett und so als ich, also da, das passt auf jeden Fall alles, also es ist auch nicht so, ich meine, ja, man sagt immer Heimaturlaub und so, aber im Endeffekt machen die anderen NFL-Spieler das auch so, also die meisten sind ja nicht dann eine Woche daheim und dann 2 Monate irgendwo auf irgendeinem Training Camp oder so mit irgendeinem Trainer, sondern die sind halt daheim und trainieren. Und für mich persönlich ist es immer sehr, sehr angenehm, eben weil man seine ganze Familie und so sieht, aber andererseits auch, weil es halt ein gewohntes Umfeld ist. Und ich meine, die letzten 10 Jahre oder was, wo ich in Wien gespielt habe, habe ich auch trainiert und mich nicht gehen lassen, obwohl ich in Wien war. Deshalb ist es da für mich eigentlich immer ganz leicht, einen guten Rhythmus zu etablieren und auch wirklich was aus der Offseason rauszuholen quasi.
Man merkt mittlerweile, dass der Footballer Clock Podcast sehr viel Anklang findet. Das liegt auch daran, dass so unglaublich viele hochintelligente Fragen daherkommen und habe auch spezifisch für diese Episode darum gebeten, Fragen an mich zu schicken, die ich dann an dich richten kann. Diese Frage hätte genauso gut im Q&A-Teil laufen können, der jetzt noch ein klein wenig später dann folgt. Aber sie passt so herrlich eben zu den OTAs. Nämlich hat Paul Kahl gefragt, wie wird es denn teamintern aufgenommen, wenn Veterans nicht zu den OTAs kommen? Und wie ist es grundsätzlich, und wie ist grundsätzlich die Einstellung von erfahrenen Spielern zu OTAs? Loaded question.
Also zuerst mal, wie es ist, die OTAs für Veterans.
Genau, wie ist es, wenn sie nicht kommen?
Also zuerst, wie aufgefasst wird OTAs generell, mache ich. Also die Vets, was sie generell über OTAs denken. Also ich verstehe, wenn ein Vet sagt, nein, danke. Jetzt diese Saison verstehe ich es weniger, weil alles neu, neue Coaches, neues Playbook, pipapo. Natürlich kann ich es auf meinem iPad daheim auch lernen, aber wenn ich ein Vet wäre, würde ich trotzdem kommen, einfach weil ich wissen will, okay, wie will der Coach das? Und weil im Endeffekt geht es mir nicht darum, dass ich jetzt ein Jahr spiele und mein Geld hole und gut spiele, sondern ich will halt, dass das so passiert, wie der Coach das haben will, dass ich mit dem Team halt gemeinsam gut spielen kann, weil darum, finde ich, soll es im Endeffekt immer noch gehen. Wie es aufgefasst wird, wenn Veteranen nicht kommen, es wird auf jeden Fall verstanden, also man versteht es, weil die Offseason ist kurz und die Season ist lang, deshalb verstehe ich es, wenn man zu den freiwilligen OTAs jetzt nicht wirklich erscheint. Ich verstehe es, wenn man nicht mitmacht. Ich verstehe es jetzt nicht wirklich, wenn man gar nicht erscheint, aber ich verstehe es, wenn man nicht mitmacht und sein eigenes Training macht und quasi diese reine Offseason ein bisschen länger zieht dadurch, weil Football dann erst ein bisschen später beginnt halt eben, weil man die OTAs nicht macht. Aber ich verstehe es nicht ganz, wenn man nicht da ist, weil es halt irgendwie dann doch noch sein Team ist und man verliert dann halt irgendwie den Connect, könnte ich mir vorstellen, wenn man einfach gar nicht da ist, weil dann sind es irgendwie da, also wenn man die ganzen OTAs nicht da wäre, dann sind es irgendwie 4 oder 5 Monate nach der Saison, wo man die ganzen Leute halt einfach nicht sieht oder halt nicht herum ist und ich glaube, da misst man dann schon recht viel. Aber ja, also zum Beispiel Kyler Murray, der ist jetzt verletzt und der ist trotzdem jeden Tag da und ist am Feld und redet mit dem Drew, mit dem OC und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass die da auch beginnen, on the same page zu sein, weil selbst wenn er nicht mittrainiert, dann kann er trotzdem sagen, dieses Konzept gefällt mir jetzt irgendwie nicht so gut oder verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum wir das in der Situation spielen würden und dann kann man darüber reden, egal ob der OC genauso denkt wie er oder nicht, aber man kann darüber reden und schon die eine oder andere Abstimmung vielleicht schaffen, die man ansonsten im Trainingscamp erst gemacht hätte. Also ich glaube, optimal fürs Team wäre, wenn die alle da wären, aber wenn jemand da ist und eigentlich nicht da sein will, dann bringt es auch nichts. Deshalb, ich finde es gut, dass es freiwillig ist, aber ja, wenn ich ein Vet wäre, wäre ich, glaube ich, trotzdem da. Vor allem eben, wenn neue Coaches sind, dann würde ich sicher mittrainieren. Aber ich glaube, ich wäre so oder so anwesend, einfach, dass man halt beim Team herum ist.
Das Ganze hat sich dann ja auch für die Veteranen spätestens Mitte Juni erledigt. Da gibt es dann das Minicamp der Arizona Cardinals. Das hast du schon so viel über die OTAs auch erzählt. Du hast doch schon erwähnt, dass das Minicamp mandatory ist, also verpflichtend für alle. Inwieweit gibt es dann noch Unterschiede zwischen OTAs und Minicamp, außer das letztgenannte verpflichtend ist?
Ja, also im Minicamp, also es heißt ja Minicamp, wird versucht, eine Mini-Version vom eigentlichen Trainingscamp dann zu machen. Natürlich, auch da wird es kein Full Pads on, Team Setting, 11 gegen 11 Gibim geben. Aber es werden die längsten Tage in den ganzen OTAs sein. Also es wird ähnlich gestaltet sein wie dann im Trainingscamp selber. Und die Trainings, also das ist die competitivste Phase vom ganzen OTAs. Also das ist das letzte Mal, dass sich das Team sieht vom Trainingscamp. Es ist mandatory, das heißt, jeder ist da. Also da will man auf jeden Fall sich gut präsentieren, dass man dann eben gleich seamless ins wirkliche Trainingscamp reinstarten kann. Aber footballtechnisch ist es jetzt nicht so sehr anders zu den ganzen OTAs, bis darauf, dass eben jeder da ist und dass es mehr competitive ist.
Trotzdem, das Interesse an der NFL ist riesig, an den Cardinals im Speziellen natürlich auch. Das liegt unter anderem an den loyalen Followern hierzulande der German Bird Gang, das liegt an vielen deutschsprachigen Fans, die natürlich ob deiner Person auch den Cardinals noch mehr Aufmerksamkeit widmen. Und das wird dann auch bis zum Minicamp weitergehen. Und damit trifft sich's oder dort trifft sich's dann ausgezeichnet, denn nach dem Ende des Minicamps werden wir die nächste Folge von Football O'Clock lancieren. Sollte es eurerseits bis dahin Fragen geben, die ihr gerne auch an Bernhard richten möchtet, jederzeit gerne auch die offizielle E-Mail-Adresse dieses Podcasts verwenden. Das ist footballoclock101@gmail.com. Football O'Clock, so wie es geschrieben wird, 101@gmail.com. Wir machen einen kleinen Sprung. Wir gehen weg von den OTAs. Wir bereiten uns mental schon auf das Minicamp vor. Nicht aber ohne von den Userinnen und Usern gehört zu haben. Wir hören von Ihnen im Rahmen unseres Q&As. Football O'Clock. Dir gefällt Football O'Clock? Dann hilf mit, um langformatigen Football-Talk mit Niveau, Tiefgang und echten NFL-Insights auch weiterhin zu ermöglichen. Gib dem Podcast eine Bewertung beim Podcast-Provider deines Vertrauens. Und solltest du dieses Projekt monetär mit Werbung oder einem der vielfältigen Sponsoring-Pakete unterstützen wollen, dann richte deine Anfrage gerne an footballoclock football101@gmail.com. Das ist football101@gmail.com. Alle Details in den Shownotes dieses Podcasts. Football O'Clock. Zeit für American Football Talk mit Niveau, Tiefgang und echten NFL Insights.
Play. Questions and answers.
Eure Fragen, Bernhards Antworten. Es sind wieder viele, viele coole Fragen dahergekommen. Extrem viele intelligente. Haben wir sehr schwer getan, die letztlich drei besten auch für diese Episode auszuwählen, Bernhard. Aber es spricht schon für das immense Niveau, auf dem Footballfans hierzulande mittlerweile sind. Und war mir dann nicht ganz klar, ob sie jetzt aus Deutschland, der Schweiz oder Österreich stammen. Aber es spricht einfach für den deutschsprachigen Raum, wie viel Qualität, wie viel Intelligenz mittlerweile auch bei den Fragen vorhanden ist. Und die erste kommt von Anita. Die hat sich natürlich auch dem großen Thema Schedule Release gewidmet und möchte das dann auch ein klein wenig aus deiner Perspektive erzählt bekommen. Sie schreibt, was sind deine Highlights im Spielplan? Auch wenn Arizona kein Primetime-Darling ist, kringelt man sich die Spiele wie gegen Dallas in Woche 3 schon mal vorab ein?
Also für mich persönlich als Spieler am interessantesten sind eigentlich jedes Division-Spiel, weil da die Intensität irgendwie nochmal höher ist, da geht es um ein bisschen mehr als in den anderen Spielen, weil es der direkte Vergleich oder der direkte Run um die Playoffs ist mit den anderen Division-Teams. Und aus den Division-Teams freue ich mich am meisten auf die 49ers, um ehrlich zu sein, weil die uns letztes Jahr ein bisschen hergewatscht haben, wienerisch. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall aufs Rematch. Also Division-Teams und von den Division-Teams 49ers.
Allerdings muss man ein ganzes Weilchen darauf warten, wird erst in Woche 15 der Fall sein, am 17. Dezember, wenn es dann die 49ers in Cardinals Land dann tatsächlich zu begrüßen gilt. Die nächste Frage von einer Person, die anonym bleiben möchte oder nicht genannt werden möchte, warum auch immer. Hopkins weg, hält sich hier sehr kurz, aber was kann man von so einem Spieler lernen?
Also von jedem Spieler kann man irgendwas lernen. Ich glaube, manchmal ist es sogar besser oder leichter von Spielern zu lernen, die jetzt nicht so ein Superstar-Level haben, weil die erstens meine Situation jetzt in dem Fall besser verstehen, vielleicht einen ähnlichen Werdegang hatten, wo sie sich erstmal hochkämpfen mussten, aber nichtsdestotrotz von so einem Spieler wie Hopkins, also was ich am meisten von ihm gelernt habe, war einfach seine Mentality und sein Mindset. Weil ich glaube, das ist seine stärkste Eigenschaft einfach. Dieses, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich den Ball besser fangen kann als du. Und deshalb mache ich das einfach. Und ich glaube, das ist quasi so sein Rezept für den Erfolg. Also das habe ich vom Hopkins jetzt persönlich mir am meisten abgeschaut. Einfach dieses eingebrannte Wissen, dass man einfach ein guter Spieler ist, dieses Selbstvertrauen. Und ich glaube, das ist das A und O als Profisportler, egal in welchem Bereich, egal ob Leichtathletik oder Basketball oder wo auch immer. Ich glaube, wenn man an sich selber glaubt und weiß, dass man das kann, dann funktioniert es auch.
Eine Frage gibt es heute noch für dich und die kommt von Elsa. Auch schön zu lesen, dass die Frauen, die diesen Podcast hören, sehr interessiert auch an deiner Wenigkeit sind. Und Elsa schreibt bzw. fragt, das Team mit den besten Titans, top to bottom, aka, wo wirst du neidisch?
So ist es immer schwer. Für mich persönlich, ich weiß jetzt nicht, ob das mit den Experten übereinstimmt, aber die Gruppe ist sehr interessant für mich und die finde ich einfach ganz, ganz cool. Also die Kansas City Chiefs, also obviously Travis Kelce, der hebt die ganze Gruppe schon mal nach oben. Dann haben sie Noah Gray und Blake Bell. Und ich glaube, Blake Bell, also wir haben vor 2 Jahren gegen die in der Preseason gespielt und ich fand Noah Gray und Blake Bell eigentlich beide sehr solide, also haben halt nicht die Targets bekommen wie der Kelce, also haben eine andere Rolle gespielt, logischerweise hinter Kelce. Aber so wie sie sich bewegen und wie sie ihre Rolle ausgeführt haben, fand ich sehr beeindruckend und solide eben. Und das Interessante am Blake Bell, glaube ich, war das. Der war auch mal Quarterback, so wie Travis Kelce, aber Blake Bell, weiß nicht, der hat meine Situation irgendwie sehr wiedergespiegelt, weil er halt mal Quarterback war und kein Starting Titan oder irgend sowas, sondern so ein Roleplayer. Und fand ich sehr interessant, dem zuzuschauen und auch ein bisschen was von ihm zu lernen, weil wir gerade eben darüber geredet haben, ein bisschen was abzuschauen, schauen, was er so macht. Also ja, ich glaube, ich würde Kansas City sagen.
Würde da wahrscheinlich zu 100% mit dir d'accord gehen. Es gibt nämlich noch einen 4. im Boden mit Jody Folzen, der auch immer wieder ein Faktor ist. Und allein, was Andy Reid mit seinen Titans anstellt und wie er immer wieder diese Matchups kreiert und wie jeder so seine spezifische Rolle hat, die dieser Mannschaft auch weiterhilft, ist auch für mich als Außenstehender extrem faszinierend. Wir haben schon fast wieder die volle Stunde erreicht. Es ist eine Stunde gewesen, wo man wahnsinnig viel, hoffe, wieder lernen konnte, wo man tatsächlich auch echte NFL-Insights wieder mit auf den Weg bekommen hat. Ich habe schon angesprochen, wir werden uns in ein paar Wochen wieder hören, direkt nach dem Minicamp der Arizona Cardinals. Möchte für the moment, or the time being, einfach nur sagen, vielen lieben Dank fürs so lange, so ausführlich Zeit nehmen und freue mich jetzt schon auf in ein paar Wochen, wenn wir dann deine Analyse zum Minicamp hören und möglicherweise werden wir dort dann auch schon ein paar sehr große News in the making verkünden dürfen. Perfekter Cliffhanger, oder?
Perfekt. Ich freue mich auch. Macht immer Spaß. Fühlt sich nie an, als wäre es lang, aber dann schaue ich immer auf die Uhr und dann war es doch irgendwie ein bisschen lang. Aber ich glaube, das ist ein gutes Zeichen.
Definitiv. Freue mich aufs nächste Mal. Vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen.
Ich mich auch. Ciao. Football. Football. Oh, wow.